D-Radio Wissen. Update.
Mr. Pistorius, please stand up.
Erst musste der Paralympic-Star Oscar Pistorius in seinem dunklen Anzug aufstehen im Gerichtssaal in Pretoria. Dann hat Richterin Thokozile Masipa das Urteil gesprochen.
The decision of this court is the following.
Das Gericht hat in diesem Fall entschieden, der Angeklagte ist des Mordes nicht schuldig und wird von diesem Punkt freigesprochen. Der Angeklagte ist der fahrlässigen Tötung schuldig.
Nach 7 Monaten geht damit einer der Gerichtsprozesse zu Ende, über die am meisten berichtet wurde, nicht nur in Südafrika. Herzlich willkommen zum Update, ich bin Ablo Afakama.
Update.
Schuldig oder nicht schuldig? Nur darum ging es heute. Das Strafmaß wird erst am 13. Oktober bekannt gegeben. Es kann von einer Geldstrafe bis zu 15 Jahren Gefängnis reichen. Für die Ankläger ist die Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung eine Niederlage. Sie haben vergeblich versucht, Oscar Pistorius einen Mord nachzuweisen. Der hatte immer wieder beteuert, dass er dachte, dass Einbrecher hinter der Badezimmertür sind, in der Nacht zum 14. Februar 2013. Tatsächlich war es seine Freundin Reeva Steenkamp, die er tötete, als er 4-mal abdrückte. Die Angehörigen der 29-Jährigen brachen im Gerichtssaal in Tränen aus. Ihr Vater verließ den Saal mit hängenden Schultern. Vor dem Gerichtsgebäude hunderte Journalisten, Kamerateams, Pistorius Gegner und Unterstützer.
Ich stimme der Richterin zu. Sie ist eine professionelle Richterin, sie ist erfahren, sie weiß, was sie tut. Sie verlässt sich dabei auf Beweise. Das sind doch seine Privilegien, die haben hier doch eine Rolle gespielt. Aber wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Er hat jemanden getötet, egal welche Entschuldigung er dafür hat.
Genauso gespalten haben auch Strafrechtsexperten auf das Urteil reagiert. Einige wundern sich, dass Pistorius nicht wegen Totschlags schuldig gesprochen wurde. Darunter ist auch der südafrikanische Rechtsprofessor Steven Toosen, der den Prozess begleitet hat.
Ich denke, wenn du durch eine Tür schießt, dann solltest du wissen, dass du jemanden töten könntest. Das war das Argument der Staatsanwaltschaft. Selbst wenn Oscar nicht vorhersah, dass seine Schüsse Reeva töten könnten, musste er doch annehmen, dass er den tötet, der hinter der Tür war.
Bis zur endgültigen Urteilsverkündung bleibt Oscar Pistorius frei, denn erstmal wird über das Strafmaß verhandelt. Pistorius' Anwaltsteam kann Experten oder Angehörige in die Anhörung schicken, um ein mildes Urteil zu erreichen. Und Experten rechnen damit, dass der 27-Jährige bei einer Gefängnisstrafe auch Berufung einlegt oder vors Verfassungsgericht zieht. Was bleibt von dem Pistorius-Prozess? Für die einen war es ein Jahrhundertverfahren, für die anderen ein Beweis für die Zweiklassenjustiz in Südafrika. Der Prozess wurde live übertragen, im Radio, im Fernsehen und im Netz. Es gab sogar einen eigenen Pay-TV-Sender, der sich ausschließlich mit dem Prozess beschäftigt hat.
Watch Channel 199, the Oscar Pistorius Trial.
Millionen Menschen konnten verfolgen, wie alle Details aus dem Privatleben zweier Prominenter besprochen, SMS-Nachrichten vorgelesen und Freunde befragt werden oder wie Oscar Pistorius im Kreuzverhör zusammenbricht. Die Zuschauer und Zuhörer konnten aber auch sehen, wie ein Verfahren läuft, in dem der Rechtsstaat alle Ressourcen mobilisiert, um sich der Wahrheit zu nähern. Die Richterin hat sich 6 Monate nur mit diesem einen Fall beschäftigt. Brillante Ankläger und Verteidiger waren im Saal. Für Hunderttausende Euro leistete sich der Paralympic-Star ein 50 Experten, das nur da war, um die Beweise der Anklage in Zweifel zu ziehen. Kritiker sagen, dass gewöhnliche Angeklagte in Südafrika oft mit fragwürdigen Urteilen rechnen müssen, in Prozessen, die nicht live übertragen werden und für die sich kaum jemand interessiert. Aus Johannesburg berichtet Jan-Philipp Schlüter.
Die Realität der südafrikanischen Strafgerichtsbarkeit sieht anders aus als bei diesem Hochglanzprozess. Bitterarme, ungebildete Täter, oberflächliche und oft schlampige Ermittlungen durch schlecht ausgestattete und ungenügend ausgebildete Polizisten, überforderte Pflichtverteidiger, überarbeitete Richter. So hat der sogenannte Jahrhundertprozess gegen Oscar Pistorius zweierlei gezeigt. Erstens, zu was das südafrikanische Rechtssystem fähig ist, wenn es in den Augen der Protagonisten sein muss. Und zweitens, dass das die große Ausnahme ist, in deren Genuss die wenigsten Angeklagten in Südafrika kommen und nur dann, wenn sie ausreichend Geld haben.
Der Fall Oscar Pistorius, er wird auch im Sport diskutiert. So wie bei Uli Hoeneß nach den Konsequenzen für den FC Bayern München gefragt wird, stellen sich einige bei Pistorius die Frage nach den Auswirkungen für den Behindertensport. Der 6-malige Paralympicsieger war das Vorbild für Millionen Menschen mit Behinderung. Er hat der paralympischen Bewegung ein Gesicht gegeben und großen Auftrieb. Der Mediendirektor des Internationalen Paralympischen Komitees, Craig Spence, sieht keine negativen Auswirkungen. Für ihn muss klar zwischen Pistorius' Leistungen und seinem Privatleben getrennt werden. Schon London 2012 habe außerdem gezeigt, dass die paralympische Bewegung nie nur eine Person ist. Einem Comeback Pistorius würde sich das Internationale Paralympische Komitee nicht in den Weg stellen. Kritischer sieht der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Friedhelm Julius Beucher die Zukunft des 27-Jährigen. Er meint, dass es für Oscar Pistorius keinen Platz mehr in der paralympischen Bewegung gibt. Für Beucher ist Pistorius an der Tragik in seinem Privatleben gescheitert. Und wörtlich meinte er, das kann kein noch so gnädiges oder hartes Urteil wegwischen. Das ist in Zukunft untrennbar mit dem Namen Pistorius verbunden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Über das Urteil wurde im Netz viel diskutiert. Dabei sind uns viele vermeintlich lustige Kommentare begegnet, die sich auf die Behinderung von Oscar Pistorius beziehen. Die wollen wir hier nicht wiedergeben. Es wurde aber auch sachlich argumentiert. Bei Facebook schreibt Marco Köhler, im Zweifel für den Angeklagten. Finde ich gut. Ähnlich sieht es Susanne Klaus. Was würdet ihr davon halten, wenn jemand verurteilt wird, weil es die Mehrheit sehen will? Wir sind nicht auf dem Marktplatz bei einer öffentlichen Hinrichtung. Zum Glück sind wir aus dem Mittelalter raus. Ganz anders reagiert bei Facebook Chris Lickert. Das ist ein unfassbares Skandalurteil. Vermutlich Promi-Bonus, so wie bei uns Uli Hoeneß. Auch auf tagesschau.de gibt es Zweifel an dem Urteil. Andreo66 schreibt, er hat 4 Kugeln durch eine Tür in einem kleinen Raum abgegeben. Er wusste, dass sich dort ein Mensch befand. Er wollte töten oder nahm den Tod des Opfers in Kauf. User JPTF kritisiert die Berichterstattung. Was ist daran so wichtig? Warum muss jede Internetseite einen Live-Ticker zu Pistorius bringen? Es bringt mich zum Verzweifeln. Schade um die sonstigen Nachrichten.
Was sonst noch wichtig war?
Als Bundesminister des Innern verbiete ich mit sofortiger Wirkung die Betätigung der Terrororganisation Islamischer Staat in Deutschland.
Wer in Deutschland Zeichen oder Symbole der Terrororganisation Islamischer Staat benutzt, Geld für den IS sammelt oder um Kämpfer wirbt, macht sich ab sofort strafbar. Bundesinnenminister Thomas de Maizière begründet das Verbot damit, dass 400 oft junge Menschen aus Deutschland, Männer und Frauen, für die Terrororganisation in den Kampf gezogen seien.
Über 100 Islamisten sind bisher zurückgekehrt. Viele frustriert, aber andere mit Kampferfahrungen. Sie haben gelernt zu hassen und zu töten.
Für den Innenminister hat sich deshalb die Gefährdungslage verändert.
Die Terrororganisation Islamischer Staat ist eine Bedrohung, auch für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Dieser Bedrohung treten wir heute entschlossen entgegen.
Seit 12 Uhr heute Mittag gilt das IS-Verbot in Deutschland. Ob die Polizei parallel Razzien gestartet hat, wollte de Maizière nicht sagen. Die neuen Strafen der EU gegen Russland sind in Kraft getreten. Die Europäische Union wirft Russland vor, nicht genug zu tun, um die Ukraine-Krise friedlich zu lösen. Weitere russische Unternehmen dürfen sich jetzt in der EU kein Geld mehr besorgen. Außerdem dürfen EU-Firmen keine Technik mehr an Russland liefern, die bei der Ölförderung gebraucht wird. Russlands Regierung hat mit Gegenstrafen gedroht. Die Regierung überlegt, den Autoimport aus Deutschland einzuschränken, den Import von westlicher Kleidung und Alkohol wie Wein aus Frankreich oder Whisky aus Schottland. Die Pkw-Maut war heute Thema im Bundestag. Der Anlass, der Verkehrsetat für nächstes Jahr. Verkehrsminister Dobrindt hat einen Gesetzentwurf für nächsten Monat angekündigt und die Maut verteidigt.
Weil es um Gerechtigkeit bei der Finanzierung unserer Straßen geht und die Gerechtigkeitslücke muss als erstes geschlossen werden, dass alle die, die auf unseren Straßen fahren, auch diese Benutzung bezahlen.
Die Opposition kritisierte die Maut. Der grüne Abgeordnete Sven-Christian Kindler sprach beispielsweise von einer unsinnigen Schwachsinnsmaut.
25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wollen Sie wieder als CSU die Schlagbaumentalität in Europa einführen, in Deutschland einführen.
In einem Punkt will Verkehrsminister Dobrindt den Kritikern übrigens entgegenkommen. Es könnte Ausnahmen bei der Maut für grenznahe Regionen geben, damit die Leute weiter zum Einkaufen über die Grenze kommen.
Was noch wichtig wird.
Das, was noch wichtig wird, führt uns direkt in den Wahlkampf.
Wir haben den Mut zur Wahrheit. Und ich verspreche Ihnen.
Gummibären laufen immer Kugelschreiber. Viele Leute sagen, sie gehen trotzdem nicht zur Wahl. Aber egal, wir versuchen es.
In Thüringen und Brandenburg geht der Wahlkampf in den Endspurt. Die Spitzenkandidaten haben nochmal ihre letzten Auftritte und holen sich auch Unterstützung aus den Bundesparteien. So ist das Highlight morgen bei der Thüringen-CDU der Auftritt von CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz in Apolda. Am Sonntag wird dann gewählt. In Thüringen und Brandenburg können jeweils 2 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben. Spannend ist die Wahl vor allem in Thüringen. Der linken Politiker Bodo Ramelow hat als erster Linker eine echte Chance, Ministerpräsident zu werden. Dafür müsste sich die SPD dagegen entscheiden, das Bündnis mit der CDU fortzusetzen. SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte der Thüringer SPD dazu schon vor ein paar Tagen freie Hand gegeben.
Was immer da passiert, Das wird eine regionale Entscheidung bleiben, das ist auch vernünftig so.
In Brandenburg regiert schon Rot-Rot und die Koalition hat gute Chancen, weiterzumachen.
Und sonst in der Welt?
Ebola breitet sich in Westafrika weiter schnell aus. Nach den neuen Zahlen der WHO haben sich mindestens 4.800 Menschen schon infiziert. Mehr als die Hälfte ist schon gestorben. Besonders betroffen sind die Länder Liberia, Guinea und Sierra Leone. Mehr als 40 israelische Reservisten wollen nicht länger für eine Eliteeinheit des militärischen Geheimdienstes arbeiten. Sie haben einen Brief an die israelische Regierung geschrieben, in dem sie ihre Entscheidung begründen. Darin steht, dass sie nicht länger wollen, dass ihre gesammelten Informationen dazu benutzt würden, um unschuldige Palästinenser in den besetzten Gebieten zu töten, zu verfolgen und zu überwachen. Sie schreiben, dass sie nicht länger für ein System arbeiten wollen, das die Rechte von Millionen Menschen verletze. Eine der Reservistinnen sagte der ARD, dass auch private Infos über die Menschen in den besetzten Gebieten, zum Beispiel über Homosexualität oder Ehebruch, dazu benutzt würden, um Menschen zu erpressen und sie zu Spitzeln zu machen. Bei diesem Missbrauch von Informationen wolle sie nicht länger mitmachen. Die Eliteeinheit 8200 wird oft mit dem US-Geheimdienst NSA verglichen. Mauretanien verlegt sein Wochenende um einen Tag nach hinten. In den letzten Jahren waren Freitag und Samstag frei, weil die Mehrheit der Einwohner muslimisch ist und Freitag der Tag ist, in dem viele in die Moschee gehen. Der mauretanische Arbeitsminister hofft, dass das Land mit der Verlegung auf Samstag und Sonntag seinen Wettbewerbsnachteil gegenüber vielen anderen Ländern aufholen kann. Denn so bleibt den Mauretaniern ein Tag mehr, um mit westlichen Ländern Geschäfte zu machen. Das Wochenende wurde in dem nordafrikanischen Land schon mehrmals verlegt. Nach der Unabhängigkeit 1960 war nur der Sonntag frei, ab Anfang der 80er der Freitag und in den 2000ern dann Samstag und Sonntag, was kurze Zeit später wieder zurückverlegt wurde. Eine lokale Zeitung befürchtet, dass es große Proteste gegen die neue Regelung geben wird, wenn sie am 1. Oktober in Kraft tritt. Um die Bevölkerung zu beschwichtigen, ist es laut dem Arbeitsministerium erlaubt, am Freitag früher Feierabend zu machen, um am Freitagsgebet teilzunehmen.
Wissensnachrichten.
Die Dinosaurier sind seit einer ganzen Weile ausgestorben, seit gut 60 Millionen Jahren wahrscheinlich, und so werden immer wieder neue Arten ausgegraben. Diesmal ist ein ganz besonderer neuer Dino aufgetaucht, der konnte nämlich schwimmen. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Was ist daran so besonders? Es gibt ja auch andere Saurier, die im Wasser unterwegs waren.
Ja, die gab es, aber das waren eben keine Dinosaurier. Die haben ja per Definition an Land gelebt und haben auch einen ganz anderen Stammbaum als die Fischsaurier, die im Wasser gelebt haben. Es gab schon Hinweise vorher darauf, dass auch Dinos vielleicht im Wasser unterwegs waren. Es gab zum Beispiel versteinerte Spuren. Aber jetzt ist es eben zum ersten Mal richtig eindeutig, dass ein Dino auch wirklich schwimmen konnte im tiefen Wasser. Der Hauptautor der Studie, Nisa Ibrahim von der Uni Chicago, sagt zu der neuen Art, man lässt einen Riesen aus einer Zeit wieder auferstehen, in der gigantische Fische, krokodilartige Jäger und eben Dinos gelebt haben. Er sagt auch, die neue Art ist so seltsam, dass man bei den Dinos insgesamt umdenken muss. Also der neue Dino heißt Spinosaurus aegyptiacus und man geht davon aus, dass er mehr als 15 Meter groß war und damit auch den Tyrannosaurus Rex vom Thron des größten Raubsauriers stößt. Außerdem lief er auf vier Beinen und man kann ihn sich ganz gut vorstellen, wenn man ihn sich mit so einem ganz großen runden Kamm auf dem Rücken vorstellt.
Du hast gesagt, es ist ziemlich klar, dass der Saurier im Wasser war. Woher weiß man das denn genau?
Das kann man am Körperbau sehen. Also aus den Fossilien und Bildern von zerstörten früheren Funden hat man rekonstruiert, dass der neue Dino ganz flache, breite Hinterläufe hatte, mit denen er so ganz gut in Matsche laufen konnte und vermutlich auch paddeln konnte. Und die Nasenlöcher, die waren ganz weit oben am Kopf, sodass er auch noch halb unter Wasser ganz gut atmen konnte. Also so ausgestattet ist er dann wahrscheinlich im Wasser auf die Jagd nach Sägefischen und auch mal einem Hai gegangen.
Das war es erstmal vom Spinosaurus. Weiter geht's mit dem ewigen Rätsel. Was macht unser Hirn eigentlich, wenn wir schlafen?
Ja, mehr als wir so denken. Dazu haben französische und britische Forscher einen ziemlich unheimlichen Versuch gemacht. Man hat Leuten Wörter vorgelesen und die sollten dann entscheiden, ob das Tiere oder Sachen sind und je nachdem mit der rechten oder der linken Hand einen Knopf drücken. Und das wurde einmal in wachem Zustand gemacht und einmal, als die Leute schon richtig geschlafen haben. Das konnte man dann an den Hirnströmen sehen, dass sie quasi weg waren.
Und die Teilnehmer haben im Schlaf dann auch weiter die richtigen Knöpfe gedrückt?
Nein, aber sie hätten es getan, wenn sie wach genug gewesen wären, um sich zu bewegen. Es waren nämlich laut den Forschern die gleichen Hirnregionen aktiv wie im Wachzustand. Und man konnte tatsächlich zwischen rechtem und linkem Knopf sozusagen unterscheiden. Die Probanden brauchten zwar länger fürs Antworten im Schlaf, aber das Ergebnis war hinterher angeblich richtig. Und das Experiment belegt also, wir nehmen auch im Schlaf unsere Umgebung wahr. Und das würde auch erklären, warum wir im Schlaf auf unseren Namen reagieren oder wenn zum Beispiel das eigene Kind leise jammert.
Mit nächtlichen Aktivitäten geht's weiter, aber diesmal in Brasilien.
Ja, wer da der neue Pelé werden will, der muss halt auch spät abends noch auf dem Fußballplatz trainieren. Und das kann man jetzt auch, wenn mal das örtliche Kraftwerk ausfallen könnte. In Rio de Janeiro gibt's den ersten Fußballplatz, der mit der Bewegungsenergie der Spieler beleuchtet wird. Und dafür sind unterm Rasen Fliesen eingebaut, die Energie speichern, wenn die Spieler drauftreten. Und der Strom, der fließt dann später in die Lampen für den Platz.
Das war's für heute aus der Welt des Wissens mit Dinos, unserem Gehirn im Schlaf und Fußball. Vielen Dank, Sophie.
Wetter.
Wer ganz im Süden wohnt, sollte auch heute Abend den Regenschirm mitnehmen. In der Nordwesthälfte Deutschlands bleibt es dagegen trocken. Im Laufe der Nacht ziehen die Schauer bis in die Mitte. Am Wochenende weiter in der Nordwesthälfte trockener und wärmer als im Süden. Am wärmsten wird es am Wochenende in Berlin mit bis zu 25 Grad, am kühlsten in den Alpen mit 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.